Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast. Heute wieder eine Solo-Q&A-Folge. Die letzten beiden Episoden waren ja, sowohl mit Dr. Mike Isotel als auch mit Brian Miner. Also ja, zwei englischsprachige Gäste waren am Start. Ja, und jetzt hoffentlich mal wieder für alle, also etwas für alle, die nur der deutschen Sprache mächtig sind. Und ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge wollte ich euch so einen kleinen Überblick, ja, geben, was bei mir so in, ja, den letzten Wochen, im letzten Monat, ja, so los war. Waren nämlich ein paar Events und ich habe auch meinen ersten Diät-Mesozyklus soweit beendet. Befinde mich jetzt gerade im zweiten. Da würde ich kurz drauf eingehen und ansonsten haben wir auch noch ja, ein paar Fragen, ja, die ich beantworten würde in dieser Episode. Also ja, beginnen wir mal. Vor, ich glaube, knapp 3 Wochen, da war das Seminar der WNBF in München. War richtig cool, ging ein Tag, das war mit Eric Helms. Er hat dort präsentiert, überwiegend über, ja, Contest Prep und ja, noch ein paar weitere Themen. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber war auf jeden Fall relativ cool und anschließend wurde auch noch gepostet. Es waren ja einige Leute von der WNBF da, zum einen auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war tatsächlich der Besitzer aus den USA und ja, er hat sich das Posing angeschaut, das haben nicht alle mitgemacht. Wir waren, also die ganze Gruppe wurde dann, glaube ich, eben in Klassen unterteilt und ja, ich war halt eben in der Klasse, wo ja, der gute Herr Bob, hieß er, glaube ich, ja, uns begutachtet hat und ja, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Er war definitiv ein Mann vom Fach und konnte einem da noch, ja, so einige Sachen, ja, soweit ziemlich gut vermitteln und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig und habe auch, ja, soweit wieder ziemlich guten Zuspruch bezüglich ja, meiner körperlichen Entwicklung erhalten. Das hat mich auf jeden Fall extrem gefreut, ne? War ja immer so ein bisschen am Hin und Her schwanken zwischen Mans Physik und Bodybuilding und ja, dieses Event hat mich dann nochmal, ja, in meiner Bodybuilding Laufbahn, sage ich mal, eher bestärkt. Es waren auch ja, einige gute Leute da. Unter anderem auch Frederik Hölze und sein Teampartner Johannes von AP Methods. Die beiden haben nicht mitgepostet, aber zugeguckt und Frederik meinte dann so: Oh, Luis, machst du Hypertrophie-Training? Und ja, war schon ziemlich cool. Also ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Event gewesen. War, wie gesagt, dann nur für eine Nacht in München. Bin dann am nächsten Tag auch mit dem ECE direkt wieder zurückgefahren und hab dann meine letzte Diätwoche des ersten Mesozyklus dann abgeschlossen. Am darauffolgenden Wochenende war dann erneut ein Seminar, diesmal aber in Köln, also war ein Heimspiel. Da fand das Posing-Seminar mit André Patrice und Justin Wanning statt. Dieses habe ich ja im letzten Jahr, also in 2019, schon mal besucht gehabt. Und ja, diesmal waren auch drei Klienten von mir dort am Start: Julian, Daniel und Konstantin. Ja, sind vorbeigekommen, war mega cool und ja, wir hatten eine richtig gute Zeit. Alle drei planen in naher Zukunft zu starten: Julian und Daniel dieses Jahr im Herbst und Konstantin dann vermutlich nächstes Jahr. Und ja, es war extrem cool, die Jungs auch mal persönlich kennenzulernen. Ich meine, wir haben bisher natürlich immer nur ja, online kommuniziert und ja, ich mache das Ganze halt eben per Video-Check-ins. Also die Leute schicken mir jede Woche ein Video, wo sie mir halt eben über alles berichten, was in den vergangenen 7 Tagen soweit relevant war und bekommen dann von mir auch ein Video-Feedback zurück. Also das Ganze ist schon sehr, sehr persönlich und man ja, meint sich eigentlich schon fast ja, ziemlich gut zu kennen, aber ja, die Jungs einfach persönlich auch nochmal ja, treffen und begutachten zu können, war natürlich nochmal extrem cool. Und ja, die sind alle richtig, richtig gut am Start. Bin sehr dankbar dafür, ja, solche Individuen coachen zu dürfen und freue mich auf die kommende Zeit mit ihnen. Nach dem Seminar waren wir dann noch trainieren. Ich habe dort meine letzte Einheit des Mesos beendet. Und ja, die war auf jeden Fall relativ hart. Wir waren aber in einem ziemlich, ziemlich coolen Studio. Das ist die Kraftstation in Köln. Und ja, da gab es einige geile Geräte. Ich habe dann anstatt meinen geprogrammten Smith Machine Squats Hack Squats gemacht. Und ja, die waren auf jeden Fall richtig geil. Da haben sehr viel Spaß gemacht. Und ich war auf jeden Fall nochmal in der Lage, gut zu pushen in der Einheit. Haben auf jeden Fall dann, ja, glaube ich, knapp 3 Stunden oder so dort trainiert und sind dann anschließend zum besten Teil der Stadt gefahren. Ja, für alle, die mal nach Köln kommen sollten, checkt auf jeden Fall Bangkok ab. Das ist ein ja, richtig heftiges Thai-Restaurant. Da haben wir dann noch gegessen und ja, dort den Tag dann so langsam ausklingen lassen. Also auch dieses Event war ja richtig, richtig cool und ja, definitiv ein Highlight meiner letzten Monate sozusagen. ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Jetzt nochmal abschließend, ja, zum letzten Diät-Meso, wie habe ich diesen gestaltet? Also wie gesagt, vorher habe ich mich ja, ja über, also fast 1,5 Jahre im Aufbau befunden, relativ kontinuierlich und habe dann ja, den ersten Diätzyklus relativ relaxed gestartet. Ich habe mir kein festes Kalorienziel gesetzt, sondern wir haben mir eher gedacht, komm, peilst du mal so roundabout 2500 Kalorien an. Und das war so ein Wert, wo ich ja, mir sicher war, dass ja, ich den easy hitten kann, ohne groß viel Stress zu haben, ohne mich stark einschränken zu müssen und wo ich auch ja, definitiv signifikant an Körperfett verliere. Das hat auch soweit ziemlich gut geklappt, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich potenziell deutlich härter nochmal diäten könnte und hatte dann dementsprechend auch ein paar Tage, wo ich dann wieder nur bei 2100 Kalorien unterwegs war und das hat mich eigentlich auch kaum gejuckt. Dann gab es aber auch wieder, ja, diese ein, zwei Tage, wo ich dann eher weniger getrackt habe, habe ich mir mit meiner Freundin Sushi bestellt, dann war ich an dem Tag vielleicht bei 2,8, 2,9 oder so, also ja, war der Kalorienintake war so ein bisschen schwankend, aber das war auch voll meine Intention, diesen ersten Zyklus wirklich ja recht entspannt einfach anzugehen. Und insgesamt ja, habe ich 3,3 Kilo in 5 Wochen verloren, entspricht einer ja, durchschnittlichen Abnahme pro Woche von 660 Gramm und das bei im Schnitt ca. 2400 Kalorien. Also ich war zu Beginn des ersten Diätzyklus bei 92,2 Kilo im wöchentlichen Average und ja, nach der letzten Diätwoche bei 88,9 auch hier im wöchentlichen Average. Also kann man da ja von einer soliden Abnahme von 3,3 Kilo sprechen. Bin ich soweit auf jeden Fall zufrieden mit. Hätte ich potenziell mehr pushen können, mehr Fett verlieren können, definitiv, aber dafür ja, habe ich ja jetzt noch den nächsten Meso, wo ich dann ja gerne nochmal etwas aggressiver reingehen wollen würde, aber dazu komme ich dann gleich noch. Also all in all war ich sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist, war halt auch einfach ja sehr, sehr entspannt, aber die Maßnahmen werden jetzt definitiv angezogen. Und wie habe ich das Training jetzt im ersten Diät-Meso strukturiert? Erstmal habe ich mir das durchschnittliche Volumen der vorherigen Aufbau-Mesozyklen angeschaut und ja, dann einfach so einen groben Average errechnet, also mit welchen Voluminas oder mit wie viel Sätzen habe ich die jeweiligen Muskelgruppen im Schnitt trainiert. Das halte ich für ja, sehr, sehr sinnvoll, das zu machen und da wirklich einen längeren Zeitraum in Betracht zu ziehen, als nur sich jetzt den letzten Aufbau-Mesozyklus anzuschauen, denn ja, in diesem pusht man natürlich meistens immer noch am härtesten, ne? Idealerweise, oder ja, ich würde es auch irgendwo so empfehlen, vielleicht im Schnitt jeden Mesozyklus leicht stimulativer zu gestalten als den Mesozyklus zuvor und dementsprechend ja, ist dann meistens eben auch der letzte Aufbau-Meso der, in dem man ja, einfach die meisten Sätze absolviert, den größten Stimulus eben setzt. Dementsprechend ist dieser ja nicht unbedingt immer repräsentativ, um von da aus dann das Trainingsvolumen für die anschließende Diät dann abzuleiten, sondern da würde ich mir halt eben viel mehr die Durchschnittswerte der ganzen vorhergegangenen Aufbaumesozyklen eben dafür heranziehen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe die Spanne der Sätze innerhalb des Zyklus etwas kleiner gehalten. Also in einem durchschnittlichen Aufbaumeso bin ich vielleicht von 12 Arbeitssätzen auf 18 pro Woche eben hochgegangen. Und jetzt habe ich das eben so gestaltet, dass ich mit 14 Sätzen starte und mit 16 soweit aufhöre. Hat einfach den Hintergrund, dass innerhalb von hypokalorischen Bedingungen, also in einem Kaloriendefizit, der Stimulus, den du für den Muskelerhalt benötigst, eben leicht ansteigt. Also du musst durch das Training einen anaboleren Stimulus setzen, da ja der anabole Stimulus durch die Ernährung in dem Fall ein bisschen wegfällt. Du konsumierst weniger Kalorien, das heißt, durch die Ernährung wird generell weniger Anabolismus induziert und dementsprechend muss das Training dafür natürlich ein bisschen stimulativer einfach sein, um das Ganze wieder auszugleichen und dann im Endeffekt dann Muskel oder zumindest eine ausgeglichene Bilanz zwischen Muskelaufbau und Abbau eben zu gewährleisten. Und die Verringerung der Sätze gegen Ende des Zyklus hängt ja einfach damit zusammen, dass du natürlich durch deutlich weniger Nahrung insgesamt auch maximal einfach weniger Volumen bzw. Sätze regenerieren kannst. Also die gesamten regenerativen Kapazitäten des Körpers sind dementsprechend auch einfach ein bisschen reduziert. Von daher, wird die Spanne die Spanne des produktiven Volumenfensters einfach ein bisschen kleiner. Das muss nicht immer zwangsläufig so sein. Hängt natürlich auch immer ein bisschen oder sehr stark einfach davon ab, wie nah man wirklich an seinen Kapazitäten eben trainiert. Wie gesagt, im Schnitt ist das Volumen doch relativ konstant geblieben. Ne? Also letztendlich, Durchschnittswerte sind halt auch eigentlich immer das, worauf man soweit schauen sollte. Genau, und das lief eigentlich soweit ziemlich gut. Ich konnte eben immer noch Progress erkennen. Ich sage bewusst erkennen und nicht machen, weil, wenn ihr zu Beginn einer Diät immer noch Fortschritte macht, dann könnte es sein, dass ihr nicht innerhalb der Diät Progress induziert, sondern eben noch den Progress des vorhergegangenen Aufbaumesos erkennen könnt. Ne? Innerhalb eines Mesozyklus, also mehreren harten Trainingswochen, ist es halt eben so, dass zwar eure Fitnesscharakteristik, in dem Fall Hypertrophie vermutlich, ne, leicht ansteigt, gleichzeitig aber eben auch euer Ermüdungslevel. Also sobald ihr eben einen Reiz oberhalb der Reizschwelle für Adaption setzt, also ein Overload induziert, werdet ihr auch gleichzeitig eben Ermüdung akkumulieren. Und innerhalb eines Mesozyklus könnte es zum Beispiel sein, dass die Fitnesscharakteristik gleichzeitig mit dem Ermüdungszustand ansteigt. Und da wir ja wissen, ne, Fitness-Fatigue-Modell, unsere abrufbare Leistungsfähigkeit ist immer, ne, die Differenz zwischen unserer Fitness und der Ermüdung, kann es halt eben sein, ne, wenn diese gleichzeitig ansteigen, dass unsere abrufbare Leistungsfähigkeit über ein Meso relativ konstant bleibt oder sich einfach nicht so verändert, wie sie es eigentlich könnte, da, ne, die Ermüdung, wie gesagt, diese immer so ein bisschen kaschiert. Und am Ende eines Mesos, ne, haben wir in der Regel einen Deload. Wir bauen die Ermüdung ab und ziehen natürlich darauf ab, Fitnesscharakteristik möglichst zu konservieren, zu halten. Und wenn wir das schaffen, dann sollten wir im neuen Mesozyklus dann mit einer deutlich höheren abrufbaren Leistungsfähigkeit in den Zyklus einsteigen. Und wenn ihr euch dann in Woche 1 oder Woche 2 steigern könnt, dann liegt das vermutlich nicht daran, dass ihr in Woche 1 den Progress gemacht habt und die Ergebnisse dann in Woche 2 seht, sondern dass sich die Arbeit, die ihr im Mesozyklus zuvor reingesteckt habt, erst bezahlt macht. Das ist natürlich bei fortgeschrittenen Athleten deutlich signifikanter als eben bei Anfängern. Die können vermutlich immer noch Fortschritte von Einheit zu Einheit, von Woche zu Woche vielleicht verzeichnen. Aber wenn man halt wirklich in seiner Trainingslaufbahn und auch im Fortschrittsgrad eben voransteigt, dann ist es halt eben sind es halt viel mehr Anstiege der Performance von Zyklus zu Zyklus und weniger von Woche zu Woche. Dementsprechend sollte man das nicht unbedingt verwechseln, vor allen Dingen eben innerhalb einer Diät. Aber ja, soweit lief der Zyklus halt eben enorm gut. Ich konnte, wie gesagt, Progress verzeichnen, ob es jetzt der Diät an sich geschuldet war oder eben noch oder eben das Ergebnis des vorhergegangenen Mesos war, sei jetzt mal dahingestellt, aber es lief soweit, wirklich wunderbar. Und ich habe dann 5 Wochen, wie gesagt, ein Trainingsvolumen akkumuliert und eben auch diätet. Und die 6. Woche war dann eben ein Deload mit verringertem Trainingsvolumen und erhöhten Kalorien, also einem Diet Break. Ich habe die Diät dann in dieser Woche unterbrochen und eben darauf abgezielt, ungefähr Erhaltungskalorien zu treffen, so dass ich weder zu noch abnehme. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Ich habe mich zum ersten Mal nach einem Deload wirklich richtig, richtig erholt und ready für den nächsten Meso gefühlt. Das hat, glaube ich, einfach den Hintergrund, dass ich mir in der Woche wirklich vorgenommen habe, wirklich einfach deutlich mehr zu chillen. Klar, Training in der Deload-Woche war bei mir soweit eigentlich immer in Check. Also ich habe definitiv nicht zu viel trainiert, habe immer wirklich geguckt, dass ich da eher konservativ unterwegs bin. Auch etwas, was ich wirklich den meisten empfehlen würde, denn die Nachteile bei zu leichtem Training sind deutlich geringer als die Nachteile, wenn ihr halt eben innerhalb einer Deload-Woche zu hart trainiert. Also da dann lieber auf der konservativen Seite sein, das Ganze ein bisschen lockerer angehen. Und das hat habe ich soweit auch immer berücksichtigt. Aber was dann halt eben oft passiert ist dadurch, dass natürlich durch weniger Training deutlich mehr Zeit frei geworden ist, dass ich dann diese Zeit dann auch einfach in mehr Arbeit vermutlich gesteckt habe. Klar, hey, meine Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist wirklich meine Leidenschaft, aber es ist natürlich trotzdem etwas, was irgendwo Stress induziert. Ganz klar. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit, wie wenn ich wirklich einfach die Seele baumeln lasse, mich, weiß nicht, ins Bett lege und Fernsehen gucke oder so, ne? Ganz klar, deswegen habe ich da jetzt in diesem Deload wirklich drauf geachtet, ich sag mal, eben auch dann mir wirklich Zeit für mich zu nehmen und auch einfach so ein bisschen zu entspannen. Zur gleichen Zeit war hier in Köln eben auch Karneval. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch feiert, aber hier ist dann natürlich immer die Hölle los. Und damals, als ich noch jünger war, habe ich es auch immer exzessiv wirklich gefeiert. Da ging es dann immer schon vor der Schule damals mit 2 Flaschen Wodka zu viert oder so los und dann den Tag dann auch so weiter, davon bin ich mittlerweile so ein bisschen weg und dementsprechend habe ich die Chance mit 2 Kollegen genutzt und wir sind nach Holland gefahren, haben uns da so ein kleines Apartment gemietet und haben dann da 2 Nächte gepennt und dementsprechend da wirklich gut entspannt und war eine gute Zeit, habe ich auch wirklich gemerkt, dass es sehr geholfen hat dabei und ich mich dann eben auch in der neuen Woche dann wirklich bereit für einen neuen Meso gefühlt habe und eben auch bei der Arbeit irgendwo abzuliefern. Es war jetzt natürlich nicht so, dass ich in der Woche zuvor meine Arbeit habe schleifen lassen, sondern Check-ins wurden immer noch beantwortet. Ich habe trotzdem noch eine Podcast-Episode abgedreht und eben auch noch Content produziert irgendwo, natürlich etwas weniger als sonst, bei einer Deload-Woche, gibt es da natürlich auch nicht so viel zu berichten, zumindest was Training etc. angeht, ist halt alles ja, vom Umfang her deutlich weniger. Aber habe jetzt halt eben auch versucht, ne, die dadurch freigewonnene Zeit eben nicht noch mehr eben ins Business dann zu stecken, sondern diese dann wirklich auch für mich zu nutzen. Und es hat sich jetzt im Endeffekt auf jeden Fall bewährt. Also ich bin ja ready für den nächsten Meso und habe auch richtig Bock, ja, mein Business weiter voranzutreiben. Also das hat sich dann in ja, beiden Aspekten sehr, sehr positiv geäußert, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und ja, jetzt der aktuelle Meso. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall die Maßnahmen nochmal etwas anziehen. Ich tendiere aktuell tatsächlich eher dazu, im Jahr 2021 zu starten, dann definitiv im Bodybuilding, nicht mehr ins Physik. Also das ist jetzt mein aktueller Standpunkt, der hat sich ja, ja, in den letzten Monaten immer so ein bisschen hin und her bewegt. Von daher, ne, Änderungen sind vorbehalten, aber das ist ja jetzt so das Ding, wozu ich aktuell tendiere. Also nächstes Jahr 2021 dann in der Bodybuilding-Klasse auch. Von daher wird es dann auch vermutlich ja, der letzte Diät-Mesozyklus sein. Und ja, was ist das Ziel? Also zum einen nochmal ein bisschen aggressiver diäten. Ich habe jetzt mein Kalorienziel auf 2100 angesetzt, was für mich definitiv ziemlich low ist. Ich muss dazu aber auch sagen, dass mein Aktivitätsniveau so gering wie noch nie ist. Also mein Tag besteht eigentlich daraus, ne, ich sitze hier vorm PC, ich arbeite, drehe Check-in oder Feedback-Videos zu den wöchentlichen Check-ins meiner Klienten eben ab. Das nimmt eigentlich einen Großteil meiner Zeit eben in Anspruch und dann gehe ich trainieren, bewege mich halt ein bisschen im Gym, habe es halt immer noch so gehandhabt, dass ich mich zwischen den Satzpausen ein bisschen bewege. Ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst, in dem Studio, wo ich trainiere, da trainiert auch zum Beispiel auch Bosep, also viele kennen das vielleicht aus den Videos von ihm, da haben wir so eine Laufbahn im Prinzip, die einmal komplett durch die Halle geht und ja, es ist im Prinzip so eine Tatanbahn und da spaziere ich dann immer meine Runden lang. Meistens eben nach Grundübungen gehe ich 2 Runden, nach Isolationsübungen gehe ich ganz entspannt 1 Runde und ja, so halte ich meine Pausenzeiten relativ konstant und bekomme natürlich auch nochmal ein paar Schritte rein. Das Ganze mindert eben auch nicht meine Performance. Ich gehe halt super entspannt da einfach lang und ja, es ist nochmal ziemlich cooles Tool, um einfach nochmal ein bisschen mehr Aktivität reinzubekommen, weil sonst mache ich ja nichts. Ne? Ich schaue gerade nach draußen, es regnet, draußen ist es kalt, windig. Also Spaziergänge sind aktuell auch noch nicht so drin. Ich hoffe natürlich, dass das Wetter sich in nächster Zeit verbessert, weil ja, das hängt auch ganz stark so mit meinem Wohlbefinden zusammen. Hey, ich erinnere mich gern an den letzten Sommer zurück, da weiß ich noch, da bin ich dann eben auch einfach nach dem Training ganz entspannt hier bei uns raus aufs Feld gegangen, hatte einen Podcast auf den Ohren, bin dann oberkörperfrei, dann über den Feldweg gelaufen, der dann einfach nur 5 Kilometer geradeaus geht, die Sonne scheint einen an, das war ja wirklich eine geile Zeit, so an die ich mich gerne erinnere, deswegen sehe ich mir schon ja wieder gutes Wetter herbei und dann bin ich natürlich auch ja wieder gewillt, ein bisschen mehr Aktivität zu machen, mehr Zeit draußen zu verbringen und das wäre natürlich ja eine ganz coole Sache eben auch jetzt für die anstehenden Diätwochen, denn ja, diese 2100 Kalorien sollen eben eine wöchentliche Abnahme von 900 Gramm gewährleisten, also Kaloriendefizit auch dementsprechend von 900. Ich habe jetzt mein aktuelles meine Maintenance-Kalorien eben auf 3000 Kalorien ungefähr berechnet. Dementsprechend ja 900 Kalorien Defizit für eine durchschnittliche Abnahme von 900 Gramm eben pro Woche. Und ja, wie es bei mir so ist, ne, kommen halt auch manchmal einfach so ein paar soziale Events, die dann halt auch eben mit ja, ein bisschen Essen verbunden sind. Und da würde ich es dann halt eben auch ganz gern so handhaben, dass ich dann ja, an diesen Tagen vielleicht potenziell auch ein bisschen mehr esse, vielleicht dann so auf 2-3, 2-4 vielleicht hochgehe und dafür dann eben entsprechend auch ein paar Spaziergänge implementiere, vielleicht am Tag selber oder am Tag danach. Genau, das ist soweit mein Plan. Also 2100 Kalorien sind angepeilt. Ich kann mir halt eben vorstellen, dass da eben so ein paar Events kommen, wo ich dann sage, okay, ich esse ein bisschen mehr, aber das dann auch durch ein bisschen mehr Aktivität wieder ausgleiche. Ne, das sind jetzt, wie gesagt, keine Empfehlungen an euch, dass ihr es auch so machen sollt. Ich ja, gebe jetzt einfach nur Informationen raus, ne, wie ich das Ganze handhabe, da ja, ich das, wie gesagt, auch schon seit, ja, jetzt mittlerweile, ja, 5-6 Jahren sehr, sehr akribisch betreibe. Ja, es ist einfach so, ne, das, wie ich es mache, muss, wie gesagt, keiner so übernehmen. Wie gesagt, ist auch nicht das, was ich an meinen Klienten empfehle. Ne, so, denen sage ich halt auch, trifft die Makros. Und ja, das, that's it. So, ne? Also es kommt natürlich dann eben auch immer sehr stark aufs Individuum an. Und ja, das nur dazu. Aber ja, freue mich auf den, ja, auf diesen Meso. Wie gesagt, heute absolviere ich dann schon die dritte Einheit, trainiere nach wie vor 6-mal pro Woche und ja, fahre damit soweit ziemlich gut. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, befinde mich jetzt ungefähr, ne, bei 88,9 oder da habe ich den letzten Diätmeso eben beendet und ja, wenn wir das jetzt, wenn ich jetzt diese Verlustrate von 900 Gramm pro Woche einhalte, dann sollte ich nach 5 Wochen bei 84,4 Kilo rauskommen. Und das wäre schon extrem gut. Also dann wäre ich da schon wirklich ziemlich gut in Form. Also das wäre schon eine, ja, Top-Form für den Sommer. Natürlich noch, ja, nichts, was jetzt irgendwie mit Wettkampfniveau oder so zu tun hätte. Aber mit 84, 85 Kilo wäre ich definitiv in so einem Bereich, wo ich sagen könnte, hey, ich starte jetzt einfach eine Contest-Prep. Also man ist in, ja, in so einer Shooting-Range sozusagen, also man kann, man ist relativ flexibel, was dann eben auch eine Prep eben angeht und ja, ich werde dann auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich gut in Form. Ja, bin immer gespannt, wann ich dann auch wieder so ein paar Bilder für Insta dann irgendwo ja, machen lasse, mache. Mal schauen. Habe jetzt auch ja länger keine, weil jetzt schon, wie gesagt, 1,5 Jahre nicht mehr wirklich in Form, in Anführungszeichen. Habe halt, wie gesagt, die ganze Zeit im Aufbau verbracht und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann ja so mit diesen 85, 84 Kilo aussieht, weil da weiß ich aus Erfahrung, dass es da meist schon anfängt, ja, relativ gut auszusehen. Ich verliere halt auch immer relativ viel Fett im Bauchbereich, dementsprechend, ja, direkt gute Bauchmuskeln am Start, so ein, der Beach-Boy-Look ist dann auf jeden Fall da, also bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze, ja, dann soweit aussieht. Ich glaube, ich bin auf alles eingegangen, was ich, ja, dazu sagen wollte und ja, dann würde ich sagen, packen wir noch ein paar Fragen, ja, jetzt rein. Espresso Ghetto, grüß dich, Mann, er hat gefragt, wie viele Wettkämpfe würdest du als First-Timer in der ersten Saison anstreben? Ja, ist eine gute Frage. Also zum einen wollen wir natürlich ja möglichst viel Stage-Time einfach sammeln. Ne, vor allem beim ersten Mal geht das Ganze ja einfach relativ schnell an einem vorbei. Also ich hatte das zum Beispiel so, dass ich mein, bei meinem allerersten Wettkampf, von dem die meisten vermutlich gar nichts wissen, so hatte ich nur einen Wettkampf. Das war damals, da war ich 18 Jahre und ich bin in der Teenager-Klasse, in der Teenage-Physik-Klasse bei der NPC in den USA gestartet. Ja, ich will jetzt nicht so weit ausholen, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, wen das interessiert, der sollte sich nochmal Episode 1 angucken. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen drauf eingegangen, wie das Ganze da so weit abgelaufen ist. Auf jeden Fall hatte ich da nur einen Wettkampf und das Ganze ging halt ja, super schnell vorbei. Ich bin zwar in zwei Klassen gestartet, also bei den Teenagern und bei den Novizen. Und ja, aber trotzdem, es war eben nur ein Tag. Es war extrem cool damals, aber ja, wenn man halt ja wirklich richtig prepped, wirklich sehr gut in Form kommt und das Ganze halt auch richtig ernst nimmt, dann ja, glaube ich, dass mehrere Wettkämpfe auf jeden Fall vorteilhafter sind, um einfach viel mehr, um einfach generell mehr Stage-Experience zu bekommen. Ne, sei jetzt nicht gesagt, dass ich das damals nicht ernst genommen habe, aber ich war halt einfach, ja, damals noch auf einem ganz anderen Niveau beziehungsweise Level und auch, ja, einfach vom Mindset her noch ein bisschen anders unterwegs. Ich war halt einfach noch ein Greenhorn, ne, sagen wir es mal so. Deswegen war das, glaube ich, damals für mich auch okay, aber es kommt halt immer drauf an, ja, woher du kommst, ich war halt noch voll jung und so. Und wenn, ja, so mein, wenn ich jetzt heute zum ersten Mal starten würde, dann würde ich definitiv mehr als einen Wettkampf machen, ganz klar. Andererseits, ne, ja, dieses, dieser Wettkampfzustand oder der Körperfettlevel, mit dem man halt rumläuft, der ist natürlich, ja, auch nicht so geil, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen beim ersten Mal wird es schon, ja, relativ krass reinklatschen, weil du diesen Zustand halt noch gar nicht kennst. Ne? Also du weißt im Prinzip nicht, worauf du dich einlässt. Und ja, dementsprechend wird es eventuell auch gar nicht so leicht, damit umzugehen, dass man halt sich jetzt komplett anders fühlt, als man es sonst immer getan hat. Und zu viel Zeit halt eben in diesem Zustand zu verbringen, vor allem wenn man das erste Mal startet, ist vielleicht auch relativ schwierig. Deswegen würde ich auch zu gucken, dass man eben nicht zu viele Wettkämpfe macht. Aber es geht halt eben viel mehr darum, dass man, ja, wenn man mehrere Wettkämpfe macht, dass man diese halt auch möglichst back-to-back macht, also in einem relativ kleinen Zeitintervall. Was meine ich damit? In der Herbstsaison gibt es zum Beispiel, ja, fast, also einen Monat, das ist meistens so der, oder war in den vergangenen Jahren immer so der Oktober, da gab es, ja, also es gibt so 3-4 Wettkämpfe, die ja immer aufeinander folgen. Also das erste Wochenende ANBF Österreich, ein Wochenende danach GNBF in Deutschland, beziehungsweise Siegen, und darauf die Woche dann zum Beispiel WNBF in München. Und ja, da würde ich mir dann halt eben solche Wettkämpfe eben raussuchen, die halt wirklich Back-to-Back stattfinden, so dass du nicht irgendwie zwischen den Wettkämpfen einen Monat oder so warten musst und dann eben nochmal die Form weiterhin konservieren musst, weil das wird dann ja relativ schwierig. Deswegen, ja, mehrere Wettkämpfe auf jeden Fall, um einfach das ganze Feeling aufzusaugen, um Stage Experience zu sammeln, ganz klar, um auch, ja, schon mal die Peak Week zu verbessern, ne? Denn beim ersten Mal peaken, ja, ist halt auch so ein bisschen ja, spekulativ. Man muss halt eben auch erstmal Daten innerhalb der Peak Week sammeln, um ja, dich halt auch bestmöglich peaken zu können. In dem Fall, von daher, mehrere Wettkämpfe helfen dann eben auch, diesen Peaking-Prozess zu perfektionieren. Deswegen, ja, 3 bis 4 Wettkämpfe oder sagen wir mal 2 bis 4 wären, glaube ich, ja, mega cool für die erste Saison. Kann halt sein, dass du nach dem ersten Wettkampf schon denkst, so, ah, fuck it, ey, ich will in die Offseason, ich will wachsen, alle sind viel bigger als ich. Das kann eventuell auch sein. Und deswegen, ne, schau natürlich dann, dass, ja, die Wettkämpfe dann relativ schnell nacheinander soweit ja, stattfinden, dass du dann eben nicht zu viel Zeit eben noch mit diesem Körperfettanteil ja, verbringen musst und dann eben auch, ja, schnellstmöglich eben wieder in den Aufbau startest, weil das wird, glaube ich, ja, der springende Punkt sein. Du wirst, glaube ich, dann schon in deiner Prep oder ja, gegen Ende der Prep einfach dir den nächsten Aufbau so richtig herbeisehen. Genau, deswegen schau, dass du die, ja, Wettkampfsaison irgendwo zeitlich schon terminierst. Yes, nächste Frage von Leon Schmelzer. Er fragt, nach einem Cut direkt wieder in den Aufbau oder erst ein paar Wochen Maintenance? Ja, und das kommt ganz, wie gesagt, auf die Situation an, in der du dich befindest. So, nach einem Cut könnte es eben sein, dass trainingsinduzierte Ermüdung extrem hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, ne, wie lang der ja, die Diät eben ging, aber es kann halt dann eben schon sein, dass du, weiß nicht, ja, je nach Dauer 10, 15 Wochen ja, vielleicht richtig hart durchtrainiert hast und ja, danach eben eine Woche Deload vielleicht eben nicht mehr ausreicht, um die trainingsinduzierte Ermüdung wirklich ja, zu reduzieren und dich auch psychologisch wieder bereit, ja, wieder bereit zu machen für dann eben eine weitere produktive Aufbauphase. Deswegen denke ich, dass ja, mehrere Wochen Maintenance, ja, ich sag mal in der Regel so 1 bis 4, einfach mal grob gesagt, glaube ich, keine schlechte Idee sind, einfach um, ja, dich vollständig zu erholen und dann halt eben auch wirklich eine langfristige und produktive Off-Season beziehungsweise Aufbauphase dann eben vor dir haben zu können. Wenn du halt eben, ja, mit zu viel Vorermüdung dann in den Aufbau, Makrozyklus dann eben startest und dann irgendwie nach zwei Aufbauzyklen merkst, okay, die Luft ist voll raus und dann eine Maintenance-Phase einlegen musst, ja, wäre das eben ja deutlich schlechter, als wenn du diese Maintenance-Phase eben direkt nach der Diät machst und dann halt eben versuchst, Momentum aufzubauen. Denn ja, so nach zwei Aufbauzyklen, ne, da fährt der Zug langsam ja an oder hat vielleicht gerade, sag ich mal, so Reisegeschwindigkeit erreicht. Und wenn du dann eben dann merkst, okay, hey, zum Beispiel Gelenke sind voll überlastet, ich brauche jetzt auch einfach eine längere Phase, ich bin psychologisch gar nicht mehr in der Lage, ins Training zu gehen und hart zu pushen, dann könnte es halt eben ja dazu führen, dass du den Zug halt eben abrupt abbremsen musst und dann die Maintenance-Phase nehmen musst und dann anschließend erst wieder ja, in die Aufbauphase starten musst und dann erstmal wieder Fahrt aufnehmen müsstest. Also ich würde sie rein aus präventiven Gründen machen, aber es hängt natürlich auch stark eben von deinem Fortschrittsgrad eben ab. Wie gesagt, wenn du halt eben noch ein Anfänger oder ein Intermediate sozusagen bist, dann denke ich, dass eine Woche Deload potenziell auch ausreichen könnte. Wie gesagt, das Ganze halt sehr, sehr individuell und stark abhängig von der Situation. Mit Bezug auf die diätinduzierte Ermüdung wäre es vermutlich gar keine schlechte Sache, denn ja, wenn wir uns den generellen Zustand anschauen, in dem wir uns befinden, nachdem wir eine Diät absolviert haben, dann ja, sind wir meistens sehr, sehr hungrig, Cravings und ja, man freut sich halt eben auch auf mehr Kalorien oder vor allen Dingen eben auf Lebensmittel, die man halt zum Beispiel in der Diät eben nicht konsumiert hat. Und ja, meistens ist halt eben nicht das Problem, das Gewicht innerhalb der Diät zu verlieren, sondern es eben auch anschließend ja, zu halten. Nach einer längeren Diät sollte unser Ziel auf jeden Fall sein, eben auch langfristig mit weniger Körperfett rumzulaufen. Ne? Im Gegensatz dazu, ein Minicut wäre dann zum Beispiel nur ein Tool, um weiter aufbauen zu können. Also da wollen wir einfach nur kurz Körperfett verlieren, damit wir es anschließend ja wieder zunehmen können sozusagen. Aber bei einer Diät wollen wir halt wirklich schauen, dass wir dann eben auch langfristig einfach mit weniger Körperfett rumlaufen. Und ja, wenn du dich halt ja, gegen Ende der Diät halt in so einem Zustand befindest, wo du wirklich alles essen könntest, dann ja, macht es da ja, vermutlich nochmal Sinn, die Diät im Kopf eben noch nicht abzuschreiben, sondern eben noch ein paar Wochen auf Maintenance-Kalorien zum Beispiel zu integrieren. Das sollte dir eben ja, dabei helfen, dann den Übergang in den Aufbau vielleicht ein bisschen smoother zu gestalten, wenn du halt einfach weiterhin mit dem Mindset an die Sache rangehen kannst, okay, diese Maintenance-Phase nach der Diät, das gehört noch zur Diät dazu, das ist halt eben ganz, ganz wichtig, denn nur weil die Diät vorbei ist, ist die Diät nicht vorbei, du befindest dich immer noch in einem Zustand, ja, der im Prinzip Diätmaßnahmen voraussetzt. Also nur weil du dich jetzt nicht mehr im Kaloriendefizit befindest oder mehr Kalorien zur Verfügung hast, heißt das halt eben auch nicht, dass du deine Gewohnheiten etc. jetzt direkt an diese erhöhten Kalorien eben angleichst, sondern du musst sie halt eben immer an den Zustand angleichen, in dem du dich befindest. Und ja, meistens ist diese halt eben immer noch genau wie vorher. Also nur weil sich jetzt von der einen auf die andere Woche dann die Kalorien erhöhen, bist du halt eben immer noch im selben Zustand. Dementsprechend ändern sich die Maßnahmen oder die Dinge, die halt in dem Fall optimal werden, eben nicht. Also ich werde da eben immer noch schauen, dass du weiterhin an deinen Gewohnheiten eben festhältst. Ja, ich sag mal, vielleicht sogar einfach die gleichen Lebensmittel konsumierst, einfach nur in größeren Mengen und ja, dann langsam und schrittweise eben vielleicht auch wieder so ein paar Lebensmittel integrierst, die du halt so ein bisschen cravest, die du vielleicht lange nicht mehr gegessen hast und so dann halt einen langsam, aber kontrollierten Übergang dann wieder in den Aufbau gewährleistest. Grundsätzlich mit Klienten schaue ich mir halt eben genau das an, ne? Also wie ist der Zustand soweit und wenn ich halt denke, okay, der ist in einem Zustand, dass er sich jetzt auch ne, wie eine Maschine auch locker an die Aufbaukalorien halten kann, ohne ne, jetzt zu denken, boah, ich habe all diese Kalorien, ich bin jetzt wieder im Aufbau, I must gain, mit Dirty Bike, so, solange halt eben nicht mit diesem Mindset an die Sache rangeht und sich halt wirklich mäßigen kann, dann sehe ich halt auch manchmal eben davon ab, direkt nach einer Diät eine Maintenance-Phase zu integrieren. Es kommt natürlich auch immer sehr stark darauf an, wie hart diätest du. Also wenn du jetzt wirklich ja, sehr aggressiv diätest und die Rate of Loss wirklich sehr hoch ist, dann würde ich halt auch viel mehr darauf abzielen, anschließend eben noch eine Maintenance-Phase zu integrieren, einfach um ja dann auch den durchschnittlichen Gewichtsverlust so ein bisschen über die Wochen dann eben zu verteilen, wenn du dann halt eben dann auch anschließend eben noch Wochen hast, die im Prinzip zur Diät dazugehören, aber wo du halt eben nicht mehr aktiv Fett verlierst, ne, dann ja, würde sich ja die durchschnittliche Rate of Loss über die Wochen so ein bisschen verteilen und da würde ich halt eben schon schauen, dass man dann da ja, relativ ja, konservativ dann insgesamt noch unterwegs ist und jetzt nicht ja, bei 1% pro Woche vielleicht, wenn du das halt eben über 10 Wochen oder so durchziehst, Digga, also da würde ich dann auf jeden Fall vielleicht ja, nochmal mehr auf eine Maintenance Phase eben abziehen. Aber wenn ich halt eben sehe, okay, der Klient hat keinerlei Probleme, ja, sich an die Kalorien zu halten oder ist einfach in einem Zustand, wo er auf jeden Fall jetzt in einen kontrollierten Aufbau gehen kann, wo er sich halt auch wirklich an das Kalorienziel halten kann, ist natürlich dann immer auch so eine Einschätzung meiner Seite, ob ich dem ja, Kunden das dann in dem Fall zutraue oder nicht, dann ja, könnte man halt eben auch direkt in den Aufbau gehen, wenn eben ja, keine längere Phase mit geringerem Trainingsvolumen eben nötig ist. Da auch wieder angelehnt auf die trainingsinduzierte Ermüdung, wenn sich diese halt im Rahmen hält und innerhalb von einer Woche Deload potenziell abbauen lässt, dann auch hier ja nicht unbedingt eine Maintenance-Phase nötig. Also ja, du merkst, sehr, sehr individuell. Ich würde halt ja jetzt nicht pauschal empfehlen, jedem, also oder ich würde jetzt nicht jedem pauschal empfehlen, eine Maintenance-Phase zu machen, aber es ist meiner Meinung nach auch keine schlechte Idee, um langfristig einfach besseren Progress zu machen. Wie gesagt, man investiert halt vielleicht, ne, wie gesagt, 1 bis 4 zusätzliche Wochen, aber der Potenzierungseffekt ist definitiv da, also die darauffolgenden Phasen, ja, werden einfach ja, vermutlich ein bisschen produktiver und ja, nach einer Diät sollte das Ziel halt eben auch sein, wieder langfristig in den Aufbau überzugehen und da dann zu sagen, okay, ich investiere jetzt ein paar Wochen eben, wo ich einfach ja, ein bisschen weniger trainiere, dafür, dass die darauffolgenden Monate umso produktiver werden. Ja, eine super Idee, von daher, why not? Jupp, letzte Frage von Mike PSR. Danach ja, close ich das Ganze auch, habe noch ja, richtig viel zu tun heute. Von daher die Frage packen wir noch rein. Mike PSR fragt, in der Maintenance-Phase, welche API fahren? Ja, grundsätzlich, ne, Maintenance-Phase auch hier wieder, sollte einfach ja, das Ziel haben, Muskelmasse zu konservieren, beziehungsweise unsere Fitnesscharakteristik, falls wir jetzt auch irgendwie einen anderen Sport machen. Man könnte das jetzt zum Beispiel auch auf irgendwelche ja, anderen Skills irgendwo beziehen, keine Ahnung, wie auf deine Fähigkeit, Englisch zu sprechen. Ne, wir wollen halt eben dann in der Woche einfach nur gucken, dass sich, oder in dieser Phase einfach gucken, dass sich deine Englischsprachskills nicht verschlechtern. Deswegen ja, wäre es vielleicht nötig, 20 Minuten pro Woche Englisch zu sprechen, um nicht schlechter darin zu werden. Und ne, beim Training halt ebenfalls da dann halt eben auch gucken, dass man eben ein gewisses Trainingspensum fährt, damit sich ja, also ne, für unseren Sport, ne, Hypertrophie, ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier Hypertrophie-Athleten sind. Von daher sollte ja die Muskelmasse da eben gehalten werden. Und ja, die API ist eine gute Frage. Ich denke, dass es halt viel mehr auf den ja, gesamten Stimulus hinausläuft. Ne, wir können, also das, was wir halt setzen wollen, ist halt ein gewisser Stimulus. Und dieser setzt sich halt eben aus Satzvolumen und absoluter Intensität, also dem Gewicht auf der Stange, und der relativen Intensität, also API, AOR, eben zusammen. Und wir können halt ja gewisse Variablen erhöhen, dafür andere etwas geringer halten, aber insgesamt denselben Stimulus eben rauskriegen. Ne? Also wir könnten zum Beispiel näher ans Muskelversagen trainieren, dafür vielleicht weniger Sätze machen oder eben auch mehr Sätze machen und ja nicht so nah ans Muskelversagen trainieren und so trotzdem den gleichen Stimulus eben generieren. Deswegen ja, kommt halt eben drauf an, so welche Variable du verringern möchtest. Ich bin großer Fan davon, auf jeden Fall das Volumen signifikant runterzuschrauben, also die Anzahl der harten Arbeitssätze. Dementsprechend ja, könnte man es eben so machen, dass die API ein bisschen höher angesetzt ist, um ja dann eben auf einen gewissen Stimulus eben zu kommen. Grundsätzlich haben sich so ja 6 bis 8 harte Arbeitssätze pro Woche für die meisten bewährt, um Muskulatur ziemlich gut konservieren zu können. Das ist, glaube ich, auch eine ja, ziemlich entspannte Anzahl an Sätzen. Ne, kriegt man in der Regel ja, mit 2 Einheiten ja, für diese Muskelgruppe in der Regel locker rein, potenziell auch in einer. Von daher ist es, glaube ich, ja, eine ziemlich coole Satzanzahl, auf die man abziehen kann. Und ja, im Kontext von Hypertrophietraining, ne, ist halt eben schon so, dass wir ja ziemlich stark darauf abzielen, irgendwo ja, viele Sätze zu machen. Das ist halt in den Köpfen mittlerweile ja stark eben integriert, dass wir halt sagen, okay, aktuell assoziieren wir Trainingsvolumen eben mit der Anzahl von harten Arbeitssätzen. Dementsprechend will ich, dass die Anzahl der harten Arbeitssätzen ansteigt. Ne? Kann man machen, ist aber jetzt auch wieder ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Aber eben weil dieser Gedanke vermutlich ja stark eben so eingepflanzt ist, glaube ich, macht es eben dann dementsprechend auch Sinn, in der Maintenance-Phase dann eben genau eben darauf abzuziehen, möglichst wenig oder ja, möglichst wenig Sätze eben zu machen, um sich halt eben auch in der Hinsicht ja so ein bisschen, ne, von diesem hohen Trainingspensum, von diesen vielen Arbeitssätzen eben zu erholen. Und dementsprechend ja, könnte eine höhere API auf jeden Fall Sinn machen. In der Maintenance-Phase, ne, wir sprechen jetzt hier nicht von einem Deload, sondern eben von einer längeren Phase, also in der Regel, ne, auch hier 2 bis 4 Wochen, würde ich mal sagen, ja, könnte man eben halt schon relativ nah am Muskelversagen trainieren. Also in dem Deload mache ich es zum Beispiel so, dass ich halt eben auch gucke, dass die Reps in Reserve oder API halt eben auch reduziert ist. Da zähle ich meistens auf 5 bis 4 Wiederholungen im Tank eben pro Arbeitssatz eben ab, aber in einer längeren Phase würde ich halt ja diese relative Intensität doch vielleicht etwas höher ansehen. Also auch hier im Schnitt, glaube ich, sind 2 AOR eine ziemlich gute Empfehlung. Grundsätzlich ja, haben wir dort so das beste Stimulus zu Ermüdungsverhältnis. Von daher, ja, im Schnitt bei 2 AOR zu trainieren, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich sag mal, wenn wir jetzt einen Zyklus von 4 Wochen haben, dann könnten wir zum Beispiel in Woche 1 mit 3 Reps in Reserve trainieren, in Woche 2 mit 2 und in Woche 3 mit einer und dann ja, die Woche 4 dann eben auch wieder so als kleinen Deload dann eben nutzen und da dann eben auch ein paar mehr Wiederholungen im Tank lassen. Also durchschnittlich meine Empfehlung 2 AOR, aber ja, man könnte potenziell auch härter oder eben auch leichter trainieren, je nachdem, wie man halt die anderen Trainingsvariablen manipulieren will. Ne, letztendlich geht es halt eben um den Stimulus, der nötig ist, um Muskulatur zu halten. Den wollen wir erreichen. Und ob du das jetzt mit ein paar mehr Sätzen, weniger oder mehr Wiederholungen im Tank machst oder eben weniger Sätzen und weniger Wiederholungen im Tank, ja, relativ egal. Man muss halt immer gucken, ne, was ist bei dir jetzt in der jeweiligen Situation vorteilhafter. Und ja, das wäre es soweit dazu. Und ich ja, bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich packe noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Die ist wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Das ist ziemlich cool. Wir haben da jetzt mittlerweile schon ja, über 80 Follower oder gefällt mir Angaben drauf. Auf jeden Fall richtig cool, dass das Ganze ja, stetig am Wachsen ist. Vielen Dank auch ja, für den Support, wenn ihr das Ganze in eurer Story teilt, das Ganze bewertet, ein Like bei YouTube gibt. Feiere ich auf jeden Fall sehr und hilft dem Podcast natürlich ja, weiter zu wachsen. Ich würde diese Woche God's Plan von Sepher und Mr. Ibex auf die Playlist packen. Zieht euch das rein. Ja, sehr, sehr geiler, euphorischer Frenchcore-Track. also mit Vorsicht zu genießen, aber ja, ziemlich cooler Vibe. Ansonsten, ja, hey, hören wir uns nächste Woche, Leute. Ja, vielen Dank für alles und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.